Guten Morgen auch von meiner Seite. Als ich letztes Mal hier vorne stand, das ist noch nicht so ganz lange her, da habe ich der Predigt einen Vers vorangestellt, der auch heute Morgen uns ein Stück weit leiten soll, wenn wir uns erneut mit einem Mann aus dem Alten Testament beschäftigen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an diesen Vers. Sollte jetzt eigentlich hier erscheinen. Können wir das nochmal? Ja. In Römer 15, Vers 4. Was aber zuvor, damit ist das Alte Testament gemeint, geschrieben worden ist, das wurde zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch die Geduld und durch den Trost der Schrift Hoffnung fassen. Ich hoffe und bete, dass die Beschäftigung mit unserem heutigen Protagonisten uns auch Trost und Hoffnung vermittelt. Gehen wir zunächst einmal 3250 Jahre, ungefähr 3250 Jahre zurück in die Zeit, die mit zu der dunkelsten Zeit im Leben von Gottes Volk, im Leben von Israel zählt. Davon berichtet uns das alttestamentliche Buch der Richter. Und ich möchte zunächst einige Vorbemerkungen machen zu diesem Buch. Das Buch beschreibt eine historische Periode von ungefähr 300 bis 350 Jahren. Und das ist etwa ein Viertel der Zeit des Alten Testamentes. Das Buch gehört leider auch zu einem der am wenigsten gelesenen Bücher in der Bibel. Aber was uns dort vor Augen geführt wird, ist eine Zeit der geistlichen, der moralischen und der ethischen Gesetzlosigkeit, in der die Menschen nach dem Motto lebten, ein jeder, damals gab es noch keinen König in Israel, jeder tat, was er für richtig hielt. Zweimal wird in diesem Buch das Urteil über das Leben in Israel damals gefällt. Das zeigt uns auch, wie wichtig dieses Urteil ist und wie besonders. Und wenn du jetzt sagst, dass es ja gewisse Parallelen gibt zu unserer Zeit, zu unserer Gesellschaft, die ja auch ohne Maßstab lebt, dann ähnelt es doch sehr unserer Zeit, diese damalige Zeit der Richter. Und wenn du das siehst, dann hast du sicherlich keine verkehrte Sichtweise. Und das Buch der Richter berichtet aber nicht bloß von Götzendienst, von scheußlichen Gräuelsünden, von einem Abfall von Gott, von Ungehorsam, von Kompromissen, von halbherziger Nachfolge oder von Niederlagen im Volk Gottes, sondern es berichtet auch von Menschen, die Gott in dieser Zeit dienten und die geistlich nicht so dahin, nur noch so dahin vegetierten, sondern die geistlich zu hoher Blüte kamen. Ein Viertel der namentlich in Hebräer 11 gewählten oder erwähnten Personen, Hebräer 11 hat mir ja mal genannt, die sogenannte Hall of Fame, also die Ruhmeshalle oder Glaubenshalle, Ruhmeshalle der Glaubenshelden. Ein Viertel der namentlich genannten stammt aus dem Buch der Richter. Wir hatten am Anfang das schon ja gelesen. Das ist also Gideon, Barak, Simson, Jephthah. Leider ist es ja so, dass wer diesem Bibelleseplan der Gemeinde folgt, erst Ende Januar oder Mitte Januar das Buch der Richter dran ist. Aber für den Fall, dass du dich vorher schon einmal mit diesem Buch befassen willst, hier eine Gliederung des Buches, die hilft, ein bisschen besser zu verstehen, was dort berichtet wird. Das Buch Josua folgt ja unmittelbar vor dem Buch der Richter. Und im Buch Josua lesen wir von Siegen, von Hingabe an den Herrn, von Gehorsam und Nachfolge, eben von einer Abhängigkeit vom Herrn. Und das Buch der Richter berichtet eigentlich genau das Gegenteil. 7-mal lesen wir in diesem Buch von einem Abfall des Volkes und von einer anschließenden Rettung und Wiederherstellung des Volkes durch einen von Gott berufenen Richter. Der Abfall wird, wenn man das ganze Buch betrachtet, allerdings immer krasser, je öfter er passiert. Und in den letzten 5 Kapiteln dieses Buches wird schließlich von einer durchgreifenden Verwirrung und Anarchie als endgültigem Ergebnis dieses wiederkehrenden Kreislaufs von Abfall und Wiederherstellung berichtet. Und diese Anarchie, die zeigt sich im religiösen Leben, die zeigt sich im Bereich der Familien und in der öffentlichen Moral und in dem staatlich-politischen Bereich. Ist also allumfassend und total. Und damit führt uns dieses Buch vor Augen, welch eine Neigung eben auch im Volk Gottes besteht, sich von Gott abzukehren. Welche Folgen solch ein geistlicher Niedergang hat, aber auch welche Gnade und welche Geduld Gott immer wieder beweist, um den Abgefallenen nachzugehen und sie wiederherzustellen. Doch nun genug der Vorrede. Wir wollen jetzt uns dem Mann zuwenden, der eben der Mittelpunkt unserer Predigt heute sein soll. Es handelt sich, wie schon angedeutet, um Gideon. Und der steht in der Reihe der Richter oder man könnte auch sagen der Retter oder Befreier, die Gott beruft, um sein Volk wiederherzustellen. Der steht genau in der Mitte. Es sind ja insgesamt 7, von denen berichtet wird. Und er steht an 4. Stelle, also eine herausragende oder eine prominente Stellung oder Position, könnte man sagen. Schauen wir uns aber zunächst einmal die Situation an, in dieser Zeit, als Gideon gelebt hat. Und das ist unser 2. Punkt, die Situation Israels zur Zeit der Richter. Hier erfahren wir Wichtiges über die Situation, wie in der Gideon gelebt hat. Und dazu lese ich zunächst einmal von Richter 5, den Vers 39, das ist der letzte des Kapitels, und dann von Kapitel 6, Vers 1. Daraufhin hatte das Land 40 Jahre lang Ruhe vor seinen Feinden. Von Neuem taten die Israeliten, neuer Abfall, was Jahwe als böse ansah. Da lieferte er sie den Midianitern aus, 7 Jahre lang. Also das Land Israel lebte in einer Zeit der relativen Ruhe, 40 Jahre lang. Gott hatte es wiederhergestellt durch die Richterin Deborah. Und nun passiert diese unheilvolle Neigung im Volk Israel wieder. Sie fallen ab vom Herrn. Sie fallen in Sünde und die Folge davon ist, dass Gott sie in die Hand der Midianiter gibt, dass sie also von den Midianitern geknechtet werden. Was wir hier sehen, ist etwas, was uns auch sehr zur Warnung dienen sollte. Eine langjährige Zeit des Segens und des Gehorsams in der Nachfolge ist keine Garantie dafür, dass ein Rückfall in längst besiegt geglaubte Sünde nicht möglich wäre. Deshalb mahnt uns die Schrift auch immer wieder, zum Beispiel in Bezug auf die geistlichen Führer, ihr Ende schaut an. Wir sehen ja in aller Regel nur das, was uns unmittelbar vor Augen ist bei einem Menschen. Und wir achten nicht oder wenig darauf, wie sein Ende ist. Ob er das Werk des Herrn bis zum Ende bewahrt hat, ob er treu geblieben ist. Aber das ist immer Gottes Perspektive. Gott schaut nicht auf den Moment, sondern schaut auf das Ende. Lesen wir nun weiter in Richter 6, die Verse 2 bis 6. Die Midianiter setzten ihnen derartig zu, dass sich die Israeliten Felslöcher zurechtmachten, Höhlen und unzugängliche Plätze in den Bergen. Denn immer, wenn sie ihre Felder bestellt hatten, kamen die Midianiter mit den Amalekitern und Nomaden aus dem Osten und machten sich im Lande breit. Sie vernichteten die Ernte bis zu der Stelle, wo es nach Gaza geht, und ließen nichts Essbares zurück. Sie raubten Schafe, Rinder und Esel. Mit ihren Herden und Zelten kamen sie wie Heuschrecken über das Land und verwüsteten alles. Sie und ihre Kamele waren nicht zu zählen. Die Israeliten wurden bettelarm durch sie. Da schrien sie zu Jahwe um Hilfe. Die Feinde Israels, die besaßen einen strategischen Vorteil. Sie hatten nämlich Kamele und in Israel gab es damals nur Fußsoldaten. Außerdem waren diese Feinde sehr zahlreich und sie haben eben regelmäßig die Lebensmittelvorräte der Israeliten geplündert und haben das Land zerstört. Und es ist ja kein Wunder, dass dann Angst und Schrecken und Furcht das Volk Israel immer wieder eingeschüchtert hat. Immerhin kann man sagen, in dieser dunklen Zeit erinnern sich die Israeliten an ihren Gott, denn sie rufen ihn um Hilfe an. Aber auch das ist bemerkenswert. An keiner Stelle ist hier von Buße die Rede, sondern nur von einem Hilfeschrei. Und das ist vielleicht der Grund dafür, warum Gott zunächst mal statt einem Retter einen Propheten schickt. Wir lesen dann weiter in 7 bis 10. Als sie das taten, nämlich um Hilfe schreien, schickte Jahwe ihnen einen Propheten, der Folgendes sagte: So spricht Jahwe, Israels Gott, ich habe euch aus dem Sklavenhaus Ägypten herausgeholt. Ich habe euch aus seiner Gewalt befreit und alle eure Peiniger vertrieb ich vor euch und ich gab euch ihr Land. Ich sagte, ich bin Jahwe, euer Gott. Ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren, in deren Land ihr jetzt wohnt. Aber ihr habt nicht auf mich gehört. Was für ein Urteil. Und dieser Prophet, der macht das, was eigentlich die Aufgabe eines Propheten ist. Er empfängt eine Botschaft von Gott und sagt sie dem Volk Gottes weiter. Und die Botschaft von Gott für die Israeliten ist, sie sind ungehorsam gewesen, sie sind treulos gewesen und sie sind undankbar gewesen. Auch hier erkennen wir wieder ein wichtiges geistliches Prinzip. Hilfe von Gott her ist nur erst dann möglich, wenn ich meinen wahren Zustand vor Gott erkenne. Hier ist es Sünde und Trennung von Gott. Dass ich meine selbstverschuldete Lage einsehe und nicht irgendjemand anderem dafür die Schuld gebe. Denn erst nach dieser Einsicht ist eine Gesinnungsänderung meinerseits möglich. Und das ist das, was die Bibel Buße nennt. Und erst dann kann Gott wirklich handeln und helfen. Es wird in unserem Text zwar nicht ausdrücklich von Buße geredet im Anschluss an die Botschaft des Propheten, aber wir können davon ausgehen, dass diese Buße erfolgt ist, denn sonst würde die Bibel lügen, wenn sie in Jesaja 59 sagt, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu hart zum Hören, sondern eure Schulden oder Sünden, könnte man auch sagen, sind zu Scheidewänden geworden zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er euch nicht erhört. Kommen wir nun als drittes zu der Frage, wie beruft Gott Gideon und bereitet ihn als sein Werkzeug vor. Schauen wir uns die einzelnen Schritte an, wie Gott hier mit dem Gideon handelt. Zunächst mal die Verse 11 bis 12. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter eine Eiche zu Ophra, die gehörte Joas, dem Abiesriter, und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Was auf alle Israeliten damals in dieser Zeit zutrifft, trifft eben auch auf Gideon zu. Wir sehen hier einen ängstlichen, einen verzagten, einen resignierten Mann. Der drischt den Weizen in der Kälte, anstatt, wie es normalerweise üblich ist, im Freien auf der Tenne, um die Spreu vom Weizen zu trennen, und er macht es aus Angst davon, dass die Midianiter ihm das bisschen Essen, was er noch hat, wegnehmen. Und das Verhalten, das steht im krassen Gegensatz eigentlich zu dem, seinem Namen. Gideon heißt nämlich einer, der Niederer ist. Und dies deutet darauf hin, dass dieser Mann wohl große Körperkräfte gehabt hat. Auch Vers 12 klingt so ein bisschen wie Ironie, denn der Engel des Herrn spricht zu ihm: Der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Und wir sehen doch hier einen ängstlichen, einen verzagten, einen entmutigten Gideon. Und er wird angesprochen als tapferer Held. Warum ist es so? Warum ist da so etwas Ähnliches wie Ironie zu sehen? Menschen sehen in dir und in mir oft nur die Schwächen und die Fehler. Gott aber sieht mehr in uns. Er sieht in uns das, was er in uns und durch uns tun kann. Was wir mit seiner Hilfe sind bzw. sein können. Im Falle Gideons beruft Gott ihn als Befreier Israels. Und er sieht ihn nicht als den Entmutigten, den Ängstlichen, den Verzagten, sondern er sieht ihn als den, der in der Lage ist, Israel zu befreien. Gott gefällt es, dass er uns in unserer Schwachheit sieht. Und er sieht immer eben weiter, was er in unserem Leben tun will und tun kann. Paulus schreibt einmal: Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und das ist ja eine Botschaft oder ein Motto, das uns in unserer heutigen Zeit überhaupt nicht weiterbringt, meinen viele Leute. Wir müssen doch stark sein, wir müssen Ellenbogen haben. Aber bei Gott ist es eben nicht so. Und das sehen wir in gleicher Weise auch zum Beispiel bei Abraham. Der Mann war 99 Jahre alt und er war noch kinderlos. Und für Gott war das kein Hindernis, ihm eine große Nachkommenschaft zu schenken. Oder wir sehen das bei Petrus, dieser labile, dieser ungestüme Jünger Jesu, der wurde zu einem Fels der ersten Christenheit. Deshalb ist es wichtig, dass auch wir erkennen, was Gott durch seine umgestaltende Kraft an Möglichkeiten hat in unserem Leben. Ein kleiner Exkurs. Im Gebet ist immer wieder zu hören: Herr, du liebst mich so, wie ich bin. Vielleicht hast du das auch schon mal gebetet oder gehört. Das ist zwar richtig, dieses Gebet, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Denn Gott will mich verändern. Er will in uns und durch uns noch mehr verherrlicht werden. Und die richtige Reihenfolge, die sieht eben so aus. Der erste Schritt ist Gottes Werk für uns. Gott errettet uns, Gott erlöst uns durch das Werk Jesu Christi. Und der zweite Schritt ist Gottes Werk in uns. Unsere Umgestaltung in sein Ebenbild. Es wird auch Heiligung genannt, dieser Prozess. Und der dritte Schritt ist Gottes Werk durch uns. Er gebraucht uns als seine Werkzeuge. Wobei ich dazu sagen will, der Schritt 2 und 3, das läuft oft parallel oder gleichzeitig. Aber es ist nicht so, dass dich Gott erst vollkommen heiligt und dann kannst du erst was oder kann Gott erst was durch dich tun, sondern das ist gleichzeitig. Aber diese Reihenfolge ist wichtig. Und es ist oft eben so, dass wir vorschnell den dritten Schritt gehen, ohne dass der zweite vorangeht. Und dann beruht meine Wirksamkeit eben auf meiner eigenen Kraft. Und jemand hat einmal gesagt, Gott kann viel für uns tun. Ich kann aber auch viel für Gott tun, aber ohne ihn. Wir sollten uns das merken. Gott ist viel wichtiger, was wir sind, als was wir tun. Doch kommen wir zurück zu Gideon. Gideon hat zwei Probleme mit dem, was ihm da gesagt wird von dem Engel des Herrn. Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns dann solches alles widerfahren? Und wo sind alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten, indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten geführt? Nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hand der Midianiter gegeben. Das erste Problem, das wir hier sehen, das zeugt eigentlich von einer guten Portion Unkenntnis bei Gideon. Dem fehlt schlicht gesagt der Durchblick, denn er gibt Gott die Schuld für diese Misere Israels. Es ist ja immer so viel leichter, Gott die Schuld für die derzeitige Not oder mein derzeitiges Dilemma zu geben, als bei mir selber die Schuld zu suchen. Und diese Sichtweise, die führt eben auch bei Gideon zur Verzweiflung, zur Entmutigung und raubt ihm seine Kräfte. Und wie löst Gott dieses Problem? Wir sehen das in Vers 14 am Anfang und dann auch in Vers 16. Der Herr aber wandte sich zu ihm. Und in Vers 16, weil ich mit dir sein will. Das ist die Lösung, die Gott bereit hat. Der Herr wendet sich Gideon zu. Die Verheißung von seiner Gegenwart gibt Gideon die Möglichkeit, Niederlage und Mutlosigkeit zu überwinden und übertragen auf uns. Wir haben eine ungleich größere Verheißung als Gideon. Matthäus 28, Vers 20. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Gottes Gegenwart ist da, gilt jedem von uns, der dem Herrn nachfolgt. Hudson Taylor, der große China-Missionar, hat einmal gesagt, alle großen Gottesmänner waren schwache Menschen, die Großes für den Herrn taten, weil sie mit seiner Gegenwart rechneten. Sie bauten auf seine Treue. Und das ist das, was hier auch die Lösung ist für Gideons Problem. Die Antwort Gottes auf Gideons Mutlosigkeit, dass er ihm verheißt, er ist da, er ist bei ihm. Kommen wir nun zu Gideons zweitem Problem. Ein Problem, das wir, wer letzten Sonntag bei der Predigt aufgepasst hat, ein Stück weit auch bei Mose sehen oder gesehen haben. Vers 15. Gideon meint, er habe keine Macht und er habe keine Kraft, er sei nicht qualifiziert genug. Und er habe einfach keine Möglichkeiten, etwas für den Herrn zu tun. Er sei eben unbedeutend und er sei schwach. Diese Aussage ist natürlich zu verstehen auf der Grundlage seiner Mutlosigkeit, seiner Verzagtheit. Vielleicht ist ein bisschen auch eine Ausrede. Bei Mose auf jeden Fall war es eine Ausrede. Bei Gideon weiß ich nicht, ob er das so bewusst gemacht hat, aber wir lesen zum Beispiel in diesem Kapitel in Vers 27, dass der Gideon 10 Diener hatte, oder 10 Knechte. Also so ganz schwach und unbedeutend, wie er sich hier darstellt, war er offensichtlich denn doch nicht. Und auch sein Vater scheint ein bedeutender Mann in Israel gewesen zu sein. Aber wir müssen dazu sagen, diese Erkenntnis der eigenen Schwäche, das ist genau der Punkt, wo Gott anfängt, ihn zu gebrauchen. Bei Gott wird nicht jemand gesucht, der ausreichend viel Selbstvertrauen hat, sondern genügend Gottvertrauen. Dass Gott trotz oder wegen meiner oder deiner Schwachheit in der Lage ist, etwas durch mich oder dich zu tun. In der Lage ist, weil wir ihm vertrauen und ihm gehorchen. Paulus kennt es sehr gut und gibt es auch ganz offen zu in 2. Korinther 3,5. Wir sind nicht aus uns selber tüchtig, sodass wir uns etwas anrechnen durften, als käme es aus uns und selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Und in 12,9, und er, der Herr, hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Meine Schwachheit ist für den Herrn kein Hindernis, sondern sie ist eben Teil seines Planes mit mir. Und dieses Problem, Gideons, löst der Herr, indem er, wie wir das bereits schon gesehen haben, ihm seine Gegenwart und seine Zusage macht, dass er seine Kraft bekommt vom Herrn. Und auch wir haben im Neuen Testament wieder eine viel, viel größere Verheißung, als sie der Gideon bekommen hat. In 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furchtsamkeit, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht oder Selbstbeherrschung. Und dieser Geist Gottes, der lebt ständig in uns. Das heißt, diese Kraft Gottes ist immer in uns wirksam. Und deshalb dürfen wir darauf uns verlassen, dass das so ist. Nun, wie reagiert der Gideon auf diese Begegnung mit dem Herrn? Lesen wir dazu ein bisschen weit, nein, noch nicht so weit. Die Verse 17 bis 24. Was habe ich jetzt hier? Muss ich da lesen? Moment. Der Gideon sagt, er aber sprach zu ihm, habe ich denn Gnade gefunden vor dir, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Weiche doch nicht von hier, bis ich wiederkomme zu dir und meine Speisopfer bringe und es dir vorsetze. Er sprach, ich will bleiben, bis ich wiederkomme. Und Gideon ging hin und rüstete ein Ziegenböcklein zu und ungesäuertes Brot von einem Eva Mehl, legte das Fleisch in einen Korb und tat die Brühe in einen Topf und brachte es zu ihm heraus unter die Eiche und legte es ihm vor. Aber der Engel des Herrn sprach zu ihm, nimm das Fleisch und das ungesäuerte Brot und lege es auf den Felsen, der hier ist, und gieß die Brühe darüber. Und er tat es also. Da streckte der Engel des Herrn die Spitze des Stabes aus, den er in der Hand hatte, und berührte damit das Fleisch und das ungesäuerte Brot. Da ging Feuer aus von dem Fels und verzehrte das Fleisch und das ungesäuerte, und der Engel des Herrn verschwand vor seinen Augen. Als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er, weh, mein Herr, habe ich also den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen? Aber der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon dem Herrn daselbst einen Altar und hieß ihn, der Herr ist Friede, der steht noch bis auf den heutigen Tag zu Ophra, der Abiesritter. Gideon scheint immer noch Zweifel zu haben, wer der ist, der mit ihm redet. Und er möchte noch ein Zeichen haben. Das ist übrigens ein Merkmal von Gideon, dass der sehr viel zweifelt, auch nachher noch. Da kommt ja noch die Geschichte mit dem Vlies, das er mehrfach auslegt. Aber hier an dieser Stelle hat er eben auch seine Zweifel und heißt es in Vers 17, gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Dann ist ja immer jetzt vom Engel des Herrn die Rede und das nur als Hinweis. Der Engel des Herrn im Alten Testament ist eine Erscheinung Jesu. Also Gott selber redet mit dem Gideon. Und dann bringt er dem Herrn seine Gabe. Ein eigentlich verhältnismäßig reiches Festmahl, könnte man sagen, im Verhältnis zu den ärmlichen Umständen, in denen die Israeliten damals gelebt haben. Und diese Gabe Gideons ist als Speisopfer gedacht. Und ein Speisopfer bringt zum Ausdruck, dass der Opfernde die Herrschaft und die Souveränität Gottes anerkennt. Und vom Herrn wird dieses Speisopfer zum Brandopfer gemacht. Und dieses Opfer verkörpert die völlige und vorbehaltlose Hingabe des Sünders an den Herrn und drückt aus, dass der Opfernde nichts für sich selber behält, sondern alles dem Herrn hingibt. Und damit wird auch klar, was der Herr bei Gideon sucht, dessen völlige Hingabe. Gideon wird bei dieser Begegnung mit dem Herrn auch seine Sündhaftigkeit bewusst. Sie wird ihm sehr deutlich und er erkennt, dass er vor dem heiligen Gott eigentlich nicht bestehen kann. Eine ähnliche Erfahrung sehen wir auch bei Petrus oder bei Jesaja. Und diese Erkenntnis der eigenen Sündhaftigkeit führt Gideon noch einmal seine eigene Unvollkommenheit und seine eigene Unfähigkeit vor Augen. Aber der Herr versichert ihm, dass er nicht sterben wird. Und so baut Gideon dem Herrn einen Altar und drückt damit aus seine Hingabe an den Herrn. Nun ist es natürlich eine Sache, sich in der Stille und in der Abgeschiedenheit auf die Seite des Herrn zu stellen. Doch Gott macht Gideon und auch uns deutlich, dass das eben nicht ausreicht, dass wir im stillen Kämmerlein zum Herrn sagen, Herr, ich will dir nachfolgen, Herr, sei du mein Herr und König. Sondern Gott will ein öffentliches Bekenntnis. Ein öffentliches Bekenntnis meiner Nachfolge und Hingabe an den Herrn. Denn dadurch soll eben ausgedrückt werden, dass ich mich ganz entschieden mit dem Herrn identifiziere. Die Taufe ist zum Beispiel so ein öffentliches Bekenntnis. Aber bei Gideon sieht dieser Schritt etwas anders aus. Und dazu lesen wir jetzt weiter die Verse 25 bis 32. Und in jener Nacht sprach der Herr zu ihm, nimm den Pharren, den Stier, der deinem Vater gehört, und zwar den zweiten Pharren, der siebenjährig ist, und zerbrich den Altar Baals, der deinem Vater gehört, und haue die Astarte um, die dabei ist. Und baue dem Herrn, deinem Gott, oben auf der Höhe dieses Felsens durch die Aufschichtung einen Altar und nimm den zweiten Pharren und opfer ein Brandopfer mit dem Holz der Astarte, die du umhauen wirst. Da nahm Gideon 10 Männer von seinen Knechten und tat, was der Herr ihm gesagt hatte. Weil er sich aber fürchtete, solches bei Tag zu tun, vor seines Vaters Haus und vor den Leuten der Stadt, tat er es bei Nacht. Als nun die Leute der Stadt am Morgen früh aufstanden, siehe, da war der Altar Baals zerbrochen und die Astarte dabei umgehauen, und der zweite Pfarrer war ein Brandopfer auf dem neu erbauten Altar. Da sprachen sie zueinander, wer hat es getan? Und als sie forschten und nachfragten, ward gesagt, Gideon, der Sohn des Joas, hat es getan. Da sprachen die Leute der Stadt zu Joas, gib deinen Sohn heraus, er muss sterben, weil er den Altar Baals zerbrochen und die Astarte daneben umgehauen hat. Joas aber sprach zu allen, die gegen ihn aufstanden, wollt ihr für Baal hadern? Wollt ihr ihn erretten? Wer für ihn hadert, der soll bis morgen sterben. Ist er Gott, so räche er sich selbst, dass sein Altar zerbrochen ist. Von dem Tage an hieß man Jerub ihn, den Gideon Jerub Baal, indem man sprach, es hadere Baal mit ihm, weil er seinen Altar zerbrochen hat. Im Hause von Gideons Vater war offensichtlich ein Zentrum des Götzendienstes damals. Eine Anbetungsstätte für heidnische Gottheiten, Baal und Astarte. Und es ist ja eigentlich eine ständige Erinnerung daran gewesen, warum Gott Israel in die Hand der Midianiter gegeben hat. Und weil Gott den Gideon dazu ausersehen hat, Israel zu retten und dieser Knechtschaft ein Ende zu bereiten, muss Gideon zuerst einmal zu Hause alles ins Reine bringen. Sein Gehorsam ist jetzt gefordert, um dieser ersten Glaubensprobe nach seiner Berufung zu bestehen. Baal muss verschwinden, bevor Midian vertrieben werden kann. Und in gleicher Weise gilt es auch für uns. Es ist unmöglich, in unserem Leben Sieg zu erfahren, solange noch ein Baal in unserem Leben ist. Etwas, das zwischen uns und Gott steht. Etwas, das wir anbeten und verehren als Götzen. Und das muss vernichtet werden. Und dann erst kann Gott uns als seine Werkzeuge gebrauchen. Dann erst darf der Altar des Herrn errichtet werden, nachdem der Baal zerstört worden ist. Gott wird nie unter keinen Umständen eine Vermischung oder Verunreinigung mit falschen Einflüssen und seien sie noch so fromm und religiös hinnehmen. Er kennt keine Koexistenz mit anderen Gottheiten. Er muss allein Herr und König sein. Und da müssen wir, wie Gideon, bei uns zu Hause anfangen. Unsere Hingabe an Jesus Christus ist oberflächlich und halbherzig, wenn sie nicht auch in unserem Nahbereich sich auswirkt, wenn sie nicht unser Familienleben beeinflusst, wenn sie nicht an unserem Arbeitsplatz sichtbar wird. Sehr häufig ist es am schwersten zugestanden, zu Hause oder bei den engsten Freunden ein Zeugnis für Jesus Christus zu sein. Doch wir dürfen nicht versuchen, unsere Bindung an den Herrn Jesus in irgendeiner Weise zu verbergen, vor denen, die uns am nächsten stehen. Das ist unser allererster Auftrag als Gläubige. Und wir erinnern uns vielleicht, wenn Jesus immer wieder mal Menschen geheilt hat, dann hat er sie nach Hause geschickt und gesagt, sie sollen da ein Zeugnis sein. Sie wollten ihm ja gleich nachfolgen und mit ihm sozusagen durch die Lande ziehen und vielleicht Großes erleben und Großes tun. Aber der Herr sagt, geh nach Hause zu den Deinen. Und so ist es hier auch. Und dass bei der Ausführung dieses Befehls Angst aufkommt, das ist auch nicht ungewöhnlich. Gideon fürchtet sich davor, diesen Baals Altar zu zerstören. Und deshalb macht er es nachts, heimlich sozusagen. Gott beseitigt die Angst des Gideon nicht auf irgendwelche übernatürliche Weise, aber als Gideon Gott gehorcht, gibt er ihm die Kraft, diesen Auftrag zu erfüllen. Und dasselbe werden auch wir erfahren, dass in der Erfüllung des Auftrags, in dem Gehorsam, der Herr uns die Kraft gibt, das zu tun. Glaube beweist sich eben nicht durch Furchtlosigkeit, sondern durch Gehorsam. Und dieser Gehorsam trägt Früchte, wie wir am Beispiel von Gideon auch sehen. Es ist eine dreifache Frucht, die wir hier erkennen können. Zunächst einmal ruft Gideons Tun natürlich den Ärger der Bevölkerung hervor. Und diese Reaktion der Israeliten, die zeigt, wie sehr die Israeliten von ihrem Gott abgefallen sind, wie sehr sie den Namen des Herrn in den Schmutz gezogen und gelästert haben. Für eine heidnische Gottheit, die dem Volk nichts als Niederlagen und Erniedrigung gebracht hat, war es bereit, Gideon zu töten. Das ist die erste Frucht. Die zweite Frucht des Gehorsams von Gideon ist eine völlig unerwartete. Denn sein Vater verteidigt ihn vor der Bevölkerung, die Gideon an den Kragen will. Und sein Vater wird sozusagen zu seinem Beschützer. Offensichtlich war Joas durch die Tat seines Sohnes davon angesprochen, dass bei ihm ein Umdenken stattgefunden hat. Und es ist nicht ungewöhnlich, dass dann, wenn wir dem Herrn Jesus gehorsam sind, unerwartete Dinge im Leben auch von anderen Menschen geschehen. Und das Dritte, der Gideon bekommt einen neuen Namen, Jerubbaal. Im übertragenen Sinne bedeutet dies, dass in Gideon man die Niederlage Baals und Gottes Macht erkennt. Der offensichtliche Beweis der Kraft Gottes im Leben Gideons bestätigt Gideon in den Augen des Volkes als den von Gott berufenen Befreier und Retter oder auch Richter, wie es ja heißt. Die Zerstörung des Baal-Altars war Gideons erster Auftrag. Sie war gleichzeitig der erste Schritt Gottes in der geistlichen Vorbereitung Gideons auf die Aufgabe, seine Hauptaufgabe, die noch vor ihm stand, nämlich die Befreiung Israels und die Befreiung von der Knechtschaft der Midianiter. Kommen wir zum Schluss. Ich habe zu Beginn der Predigt gesagt, dass auch die heutige Botschaft von Gott dazu gedacht ist, dass wir durch die Schrift Trost und Hoffnung vermittelt bekommen. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, ob du Trost und Hoffnung daraus gezogen hast aus diesem Text. Ich möchte ein paar Aspekte nochmal wiederholen oder ansprechen. Wir haben gesehen, dass Mutlosigkeit, dass Verzagtheit, dass Furcht und eigene Unfähigkeit kein Hindernis für den Herrn darstellen, dass Gott uns gebrauchen kann und auch gebrauchen will. Er sichert uns seine Gegenwart zu und er hat durch den Heiligen Geist seine Kraft bleibend in uns gegeben. Gott schenkt auch Rettung und Wiederherstellung aus den finstersten und schwierigsten Nöten und Situationen. Und wir müssen keine Supermänner oder Superfrauen sein, keine Musterfrommen oder Extraheiligen. Gideon war ursprünglich überhaupt kein Kandidat für diese Ruhmeshalle der Gläubigen in Hebräer 11. Als Gott ihn beruft, ist er am Verstecken in der Kälte. Als Gott zu ihm spricht, sieht er Probleme, anstatt Gottes Verheißungen zu vertrauen. Er ist voller Zweifel und er beginnt Gottes ersten Auftrag nachts aus Angst vor den Leuten. Und immer wieder braucht er die Versicherung, dass Gott mit ihm ist. Aber Gott sieht eben das Potenzial in dem Gideon. Und er beugt sich sozusagen herab zu dem Gideon, um ihm auf seiner Ebene zu begegnen und ihm zu helfen und ihn zu stärken. Und was Gott bei uns sagt, er bei uns sucht, wenn er uns beruft, und ich möchte es auch an dieser Stelle noch einmal sagen, jeder Nachfolger Jesu ist berufen zu einem Dienst. Du musst vielleicht nicht Israel befreien, dazu gab es andere Menschen, aber einen Dienst hat er auch für dich und dazu hat er dich berufen. Was Gott sucht, sind Hingabe und Gehorsam. Alles andere dürfen wir getrost dem Herrn überlassen. Ich möchte noch beten. Ja, lieber